Ja, ich habe aber auch nie was mit Druck oder Nachdruck gemacht, sondern es ist dann einfach so passiert und auf mich zugekommen. Und dann, wenn sich eine Tür öffnet, muss man natürlich auch performen. Also ich sage immer, dass ich schon glaube, Glück gehabt zu haben, immer so zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Aber dann muss man auch liefern.
So, ja, ganz richtig, ganz richtig. Lange nicht mehr gehört, diesen Jingle, aber dieses Format gibt es noch. Es lebt noch, der Podkiosk lebt noch. Ich weiß, es ist relativ lange keine Folge mehr veröffentlicht worden. Ich finde das aber auch gar nicht so wild. Ich habe das in der vorherigen Folge, die ich vor einem, ja, mittlerweile auch schon einem halben Jahr hochgeladen habe, von den European Championships in München, da habe ich es auch schon gesagt, dass einfach, ja, rechts und links eine Menge los ist und dann ist es nicht immer möglich, in regelmäßigen Abständen Folgen zu veröffentlichen. Ist aber auch nicht wild, ich nehme es einfach so, wie es kommt und manchmal ergeben sich Möglichkeiten und manchmal eben auch nicht. Ich habe mit Laura von Torra gesprochen und das Ganze hat den Hintergrund, dass ich mich irgendwann, als ich mal mit dem Podcast begonnen habe, da habe ich mich mal hingesetzt und habe eine lange Liste gemacht mit Menschen, die mich interessieren. So, und dann war Laura auch mit dabei. Und dann habe ich versucht, da irgendwie ans Management ranzukommen und so. Und dann haben wir oft hin und her geschrieben, aber es hat sich ganz, ganz lange nichts getan. Jetzt dann aber schon und vor allen Dingen auch sehr, sehr kurzfristig. Das heißt, ich hatte gar nicht so viel Zeit, mich jetzt da wirklich drauf vorzubereiten. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben ungefähr so 40 Minuten ganz offen über verschiedene Sachen gequatscht. Laura kommt, genau wie ich, aus dem Norden. Sie kommt aus Bremen. Wir kennen sie wahrscheinlich alle vom Spielfeldrand. Sie liebt Fußballstadien, sie steht für The Zone vor der Kamera, hat aber auch schon im Unterhaltungsbereich eine Menge gemacht. Naja, und da ich mich ja in diesem ganzen Bereich, Medienbereich mittlerweile auch irgendwie immer mehr so zu Hause fühle, fand ich das ganz spannend, sie da einfach mit so ein paar Fragen zu konfrontieren. Vor allen Dingen, wie das bei ihr damals alles so gelaufen ist. Wir machen natürlich auch ein bisschen abknickende Vorfahrt, weil ich das immer spannend finde, was sich da dann so ergibt. Am Ende gibt es noch ein paar Fragen, die sich eher so aufs Leben an sich beziehen. Aber ich möchte auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche einfach ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge im Podkiosk. Viel Spaß mit Laura von Torra.
Geredet wird immer.
Also, ich darf heute, nachdem ich relativ lange drauf gewartet habe, Laura von Torra im Podkiosk begrüßen. Hallo Laura, ich kann dich momentan nicht sehen. Ich sehe nur die Decke in dem Raum, in dem du bist, weil dein Handy parallel laden muss. Aber wir können uns hören.
Moin, moin. Moin, moin. Schön, dass ich Gast sein darf. Freue mich sehr. Und ja, mein Handy muss laden, weil ich heute schon seit 7 Uhr morgens unterwegs bin und noch nicht im neuesten iPhone-Modellstatus angekommen bin. Und deswegen, sobald das neue iPhone rauskommt, ist ja der Akku irgendwie nur noch auf 50% Leistungsvermögen. Und deswegen muss ich jetzt immer ab mittags, wenn ich schon sehr viel arbeiten war, laden.
Ich bin mir.
Aber ich kann dir noch einen kleinen Insider verraten, was jetzt keiner sieht.
Ja.
Ich sitze bei mir im Büro im Podcast-Raum. Und der Hund, mein Hund ist heute mit, ich setze mich ja auch für die Initiative Pets at Work sehr ein, weil ich finde, dass Tiere den Arbeitsplatz auch einfach viel besser machen. Mein Hund sitzt auf der Couch, ich auf dem Boden und er wird von mir gestreichelt parallel.
Oh, das ist sehr gut. Auch für die Leute, die jetzt zuhören, dann können wir uns das alles besser vorstellen. Ich habe ja mal eben noch mal so auf die Schnelle in ein, zwei Folgen reingehört, in denen du schon zu Gast gewesen bist. Und ich habe sofort gedacht, ah ja, das ist kein Problem, Laura, da kann ich ein paar Dinge hinwerfen, ein paar Fragen stellen und dann erzählt die auch erstmal was. Und jetzt machst du das ja von Anfang an schon so und erzählst, in was für einem Setting du sitzt. Das ist sehr gut.
Ja, ich war schon mal ein, zwei Mal im Podcast unterwegs und zu Gast und nur einen eigenen Podcast habe ich irgendwie noch
nicht. Ja, wieso ist es denn dazu nicht gekommen? Keine Zeit am Ende, wa?
Ja, am Anfang dachte ich immer, das macht ja jeder.
Ja.
Dann wollte ich da auf den Zug nicht mit aufspringen und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich so viel Fernsehformate gemacht habe und sehr viel gearbeitet habe und dadurch, dass ich ja auch im Sportfernsehen sehr aktiv bin und das immer viel mit Reisetätigkeit auch verbunden ist, fehlt mir auch so ein bisschen die Zeit. Und ich finde immer, wenn man ein neues Projekt angeht, dann muss man schon auch mit Leidenschaft und Herzblut machen. Und demnach wollte ich, wenn ich ein Podcast-Projekt umsetze, es auch wirklich richtig angehen. Und da fehlt mir im Moment so ein bisschen die Zeit. Und deswegen bin ich ein, zwei Mal zu Gast aktuell, aber ein eigenes Projekt habe ich noch nicht.
Ja, also kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sagen, Zeit nimmt das auf jeden Fall in Anspruch. Und bei dem, was bei dir immer so los ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann nicht immer so reinpasst. Ja, so eine gewisse Regelmäßigkeit will man da eigentlich ja auch haben. Jetzt hast du grob beschrieben, in welchem Raum du sitzt, aber wo, in welcher Stadt, wo bist du denn jetzt überhaupt?
Ich bin in Köln.
Du bist in Köln.
Hier lebe ich.
Ja.
Bin Wahlkölnerin geworden. Bin nach meinem Abitur von Bremen nach Köln gezogen mit einem kleinen Auswärtsspiel zwischendurch nochmal von 2-3 Jahren in München. Aber ansonsten bin ich in Köln, fühle mich sehr wohl in dieser Stadt. Pass hier von meinem Naturell ganz gut hin zu den Rheinländern und war am Samstag gerade auf meiner ersten Karnevalssitzung, also auch der Kölner Karneval hat mich vollgekriegt. Und dies Jahr darf ich auf dem Rosenmontagsumzug mitfahren. Das ist wie ein Ritterschlag der Stadt Köln. Da bin ich ganz stolz drauf.
Eventuell bin ich am Rosenmontag, weil ich momentan beruflich relativ viel in Düsseldorf bin, dann bin ich auch vielleicht mal in Köln. Das muss ich mir eigentlich auch mal geben. Ist ja nicht weit weg. Rosenmontag, warum nicht? Kann man sich vielleicht mal angucken. Also du bist in Köln, ich bin in München. Ich darf momentan die Australian Open für Eurosport Tennis kommentieren. Hast du irgendwelche Berührungspunkte noch mit Tennis?
Absolut. Ja. Das war meine Sportart Nummer 1.
Ja.
Also die Sportart, in der ich vielleicht das meiste Talent mitgebracht habe. Ich habe dann auch eine Zeit lang mal sehr intensiv trainiert. Habe für meine Schule damals bei Jung trainiert für Olympia teilgenommen mit der Bremer Auswahl. Habe Verbandsliga gespielt etc. Aber dann habe ich leider mit 16 Jungs und Party entdeckt.
Ja.
Und dann war ich leider nicht mehr so diszipliniert, wie man es sein muss, wenn man im Profisport ganz nach vorne kommen möchte. Also ich habe das Leben zu sehr genossen.
Und wenn du dir
aber deswegen, ja, muss ich sagen, weiß ich auch sehr zu schätzen, was zu einer Profisportlerkarriere dazugehört. Also das sind alles junge Menschen, die ihre Kindheit und ihre Jugend geopfert haben, um das zu erreichen. Und davor habe ich den größten Respekt.
Und wenn du dir jetzt einen Spieler und eine Spielerin aussuchen könntest, weil du es vielleicht am Rande irgendwie immer noch so ein bisschen verfolgst, wen würdest du nehmen bei den Männern und wen bei den Frauen?
Also Roger war natürlich unbeschreiblich. Allein diese Ära der drei wirklich großen, ja, Tenniskönige mit Roger, Djokovic und Nadal, die war schon sehr besonders in den letzten vergangenen 15 Jahren. Die ist jetzt nun zu Ende. Den Tsitsipas finde ich natürlich auch irgendwie ganz cool und ganz spannend.
Ja.
Und bei den Damen habe ich einfach ein All-Time-Favorite und das ist und bleibt Steffi Graf.
Mhm.
Ich bin so beeindruckt von ihr gewesen, immer von ihrem Spiel, von der Art, wie sie sich gibt, auch bis heute noch, wie sie sich auch zurückgezogen hat. Und ich finde sie einfach eine großartige Sportlerin und wahrscheinlich eine der größten deutschen Sportlerinnen aller Zeiten.
Also die Liebe zum Tennis, da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Vielleicht haben wir noch mehr gemeinsam. Ich bin 33 Jahre alt und ich glaube, ich habe jetzt, ach so, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich glaube, vor einem Jahr oder so ging das mit deinem Management los. Da habe ich mal gefragt, können wir das vielleicht mal machen oder so? Und dann war es ganz lange nicht möglich und auch schon wegen Corona und so weiter. Und jetzt hat mich das erreicht am letzten Freitag, dass wir das machen können. Und dann dachte ich so, oh, da habe ich ja überhaupt gar keine Vorbereitungszeit mehr. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich, aber man kann ja auch so ein bisschen quatschen, das funktioniert ja auch, mich relativ wenig vorbereitet, aber ich glaube, du müsstest auch 33 sein. Ist das richtig?
Ich bin auch 33, werde aber jetzt 34 im Februar.
Alles klar, dann
also Jahrgang 89.
Genau.
Ich weiß nicht, bist du Jahrgang 90 oder auch 89?
Ich bin auch Jahrgang 89. Das ist eine Gemeinsamkeit. Eine zweite Gemeinsamkeit ist Bremen. Wenn du sagst, dass du aus Bremen kommst, was heißt das genau?
Ich bin in Bremen geboren und bin da auch bis zum Abitur aufgewachsen und zur Schule gegangen.
Ja, genau, dann können
bin
wir
da konfirmiert
jetzt
worden im Bremer Dom.
Ah, ja,
also
okay.
Ich würde schon sagen, ich bin eine richtige Bremerin.
Und
nicht Bremen und umzu.
Ja.
Ja, das ist ja auch so ein Ausdruck, was nur so Bremer kennen
das
eigentlich.
Ja, ja.
Umzu bedeutet das ganze Umland, wie weiß ich, Wildeshausen, Buxtehuse, Kloppenburg, Ahlhorn, was da alles noch so um Bremen herum ist.
Ja.
Nee, ich bin schon richtig gebürtige Bremerin.
Also pass auf, weil ich komme aus Bremen und umzu. Ich komme aus Verden. Da müssen wir gleich auch noch, über eine kleine Sache quatschen. Jetzt momentan wohne ich im Viertel. Deswegen, damit wirst du ja auf jeden Fall was anfangen können. Ich weiß nicht genau, in welchem Stadtteil du groß geworden bist in Bremen.
In Oberneuland, aber ich kenne das Viertel natürlich auch sehr gut.
Ja.
Allein durch diverse Werder-Kneipen, die da beheimatet sind.
Ja, genau.
Im Viertel.
Ja, weswegen ich jetzt Verden reingeworfen habe. Du wirst doch höchstwahrscheinlich, gerade auch, weil dein Papa da früher selbst moderiert hat, früher auch bei Sport und Schau gewesen sein, oder?
Ja, das war immer eine große, ja fast schon Neujahrsgala. Ich weiß nicht, 6. Januar oder so, wann hat die immer stattgefunden?
Ja, irgendwann dann, genau.
Genau, in Verden. Da waren wir auch ein, zweimal zu Gast, ja.
Ich fand
oder
das,
mit dabei, als er das moderiert hat.
Genau, ich fand das immer mega. Für mich war das, also bei uns in der Familie war das immer so ein klassisches Weihnachtsgeschenk, Karten für Sport und Schau. Und dann habe ich immer nur geguckt, ob irgendwelche Trampolinartisten da gekommen sind und irgendwelche verrückten Sachen gemacht haben. Das hat mich eigentlich immer am meisten beeindruckt. Aber da waren ja auch echt Weltstars vor Ort.
Absolut. Blümchen. Nein, das war cool. Da sind immer ja viele verschiedene Artisten. Also im Prinzip war das wie so heutzutage so eine Supertalentshow bei RTL.
Ja, ne? Ja, genau, genau.
Dann kam Trampolinartist, dann kam ein Zauberer, dann kam ein Clown, dann ist irgendwer mit Motorbikes da durch die Stadthalle in Pferden gefahren. Pferde waren natürlich auch immer ein Thema. Also da war immer richtig was los und mein Dad hat das moderiert.
Genau, und ich mache in meinem Podcast immer so eine kleine Mini-Rubrik. Manche, die hier schon öfter zugehört haben, die denken jetzt vielleicht, oh, jetzt macht er das wieder. Ich finde das aber nach wie vor sehr interessant, weil ich das eigentlich sehr schlüssig finde, die Idee. Pass auf, ich erkläre es dir kurz. Du kennst doch im Straßenverkehr sicherlich dieses Schild abknickende Vorfahrt.
Ja.
Sagt dir das was? Ja.
Ja.
Da ist es ja in der Regel so, dass die Vorfahrtsstraße weitergeht, 90 Grad nach rechts oder nach links. Theoretisch könnte man aber auch geradeaus weiterfahren, so ist es ja in der Regel. Mhm. Und ich würde jetzt gerne mal ganz kurz mit dir, es muss jetzt ja auch nicht zu lang werden, aber so ein bisschen durch dein Leben fahren und du erzählst mir so Knackpunkte, wo es durchaus hätte sein können, dass du geradeaus weiterfährst, aber du bist eben auf deiner Straße rechts oder links abgebogen. Aber ja, unter anderen Umständen wäre es möglicherweise anders gelaufen und du wärst vielleicht woanders hingefahren. Verstehst du, wie ich das meine?
Okay.
Mhm. Also du kannst ja grob für die Leute, auch die zuhören, abreißen, wie so ein bisschen dein Werdegang ist und dann mal so überlegen, wenn das damals aber vielleicht nicht passiert wäre oder das nicht passiert wäre, wer weiß, ob das alles so gelaufen ist. Ich meine, dass du heutzutage eine sehr bekannte Fernsehmoderatorin, Sportjournalistin bist, das wissen viele, aber vielleicht war es nicht immer so klar.
Okay, geht los. Ich habe nochmal einen großen Schluck Wasser genommen.
Ach so, ich dachte, du fährst jetzt los.
Ach so, ich soll das selber erzählen?
Ja, genau.
Ich dachte, du fragst mich und dann... Also, ich kann erzählen, ich habe mein Abitur in Bremen gemacht und bin dann nach Köln zum Studium, habe PR und Öffentlichkeitsarbeit studiert und wollte eigentlich immer Pressesprecherin bei einem großen Fußballverein. Ich bin gebürtige Bremerin, im besten Fall natürlich Werder Bremen werden. Dann habe ich mich bei Werder, glaube ich, während meines Studiums 20 Mal auf dem Praktikumsplatz beworben. Dann haben die mich aber immer nicht genommen, weil ich von Torra heiße mit Nachnamen. Also, so groß der Name manchmal ist, dann war er auch teilweise manchmal Nachteil. Und dann habe ich versucht, mich bei anderen Vereinen zu bewerben. Und der erste FC Köln hat mich dann damals genommen. Da habe ich einen Monat Praktikum gemacht. Und da ging das gerade so los, dass die Vereine ihre Social-Media-Seiten oder beziehungsweise meine Facebook-Seite gegründet haben. Vereins-TV, FC-TV, das war so 2009, 2011. Und dann habe ich da schon als Praktikantin mal so Interviews geführt und gemacht und getan und da echt Blut geleckt. Und hab gemerkt, ja, also eine gewisse Leidenschaft und Passion für den Job ist mir wohl doch in die Wiege gelegt worden.
Aber Moment.
Obwohl ich eigentlich einen anderen Plan hatte.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber jetzt theoretisch hätte es ja schon, wenn wir in diesem Bild bleiben, abknickende Vorfahrt, hätte es ja schon sein können, dass es möglicherweise anders gelaufen wäre, wenn es bei Werder geklappt hätte. Also so meinte ich das ein bisschen.
Absolut, ja, ne? Absolut.
Also,
da hätte es schon mal anders laufen können, aber im Prinzip... Also meine erste Umweg oder neue Ausfahrt, die ich dann genommen habe, war eigentlich nach dem Praktikum beim FC, weil wie gesagt, der Wunsch einfach in der Presseabteilung eines Fußballvereins zu arbeiten war sehr groß. Und dann habe ich da aber Interviews gemacht, habe Blut geleckt und habe so das erste Mal gemerkt, ja, vielleicht willst du aber auch nochmal irgendwie journalistisch was machen.
Ja.
Und dann habe ich mein Studium zu Ende gemacht und habe mich damit ich einfach was Festes in der Hand habe und habe brav meinen Bachelor of Arts fertig gemacht. Und habe dann aber nicht auf der unternehmerischen Seite oder auf der wirtschaftlichen Seite weitergearbeitet. So habe gesagt, nein, ich will noch mal von der Pike auf auch den Journalismus kennenlernen. Und habe mich auf ein Volontariat bei Sky Deutschland, damals in der Sky-Redaktion, beworben. Und hatte das Glück, dort genommen zu werden. Und habe da mit 6 anderen Volontären immer so in einem Monatsabstand angefangen. und hatte eine ganz tolle Zeit. Und da hat mein Vater mir auch sehr viele wertvolle Tipps gegeben, weil er gesagt hat, ja, mit dem Namen wirst du es in jeder Sportredaktion Deutschlands echt schwer haben. Versuch wirklich für jede Arschlocharbeit die Hand zu heben und sei dir für nichts zu schade und hab Spaß an diesem Job und gerade in den Anfangsjahren. Es ist ackern, ackern, ackern für viel zu wenig Geld, aber es ist auch ein Job, der dich mit ganz vielen Dingen ja, zurückbezahlen wird und der einfach mit Leidenschaft so viel Freude machen kann. Und so habe ich diese Aufgabe auch von Anfang an angenommen und habe dann wirklich bis nachts um 2, während all meine Freunde in München irgendwie schon Feierabend hatten am Freitagabend und am Samstag ja sowieso, habe ich in irgendwelchen Schnitträumen gesessen und Off-Matzen von Sandhausen gegen Heidenheim geschnitten. Also nochmal so Torzusammenfassung und so für alle, die nicht wissen, was eine Off-Matz ist. Und habe das alles gemacht und es war mir nie zu viel. Ich stand sonntags morgens um 8 wieder da und habe die nächsten Einspielfilme für die zweite Liga zusammengehackt, also zusammengeschnitten und bin drehen gefahren und so. Und das hat mir alles sehr viel Freude gemacht. Und dann dachte ich auch so, dass das so meine Passion ist. Und dann gab es die nächste Ausfahrt, dass damals zu der Zeit einfach auch viel Frauen im Reporterwesen ausprobiert worden sind. Und somit auch bei uns in der Redaktion. So alles, was weiblich ist, probieren wir jetzt mal aus. Und dann bin ich mit einer anderen Volontärin und der SR Settler-Check damals, haben sie uns gebeten, den Zweitligamontag zu übernehmen. Und dann haben Ruth Hofmann und ich die Reporterstelle bekommen. Esther hat das Spiel moderiert damals. Und dann sind wir ein Jahr lang immer rumgereist als Dreierteam mit Kommentator Roland Evers. Es war eine super schöne Zeit. Ist jetzt auch genau 10 oder jetzt über 10 Jahre her. Ich hatte jetzt im August 22 quasi 10-jähriges vor der Kamera stehende Jubiläum, also 10-jähriges On-Air-Jubiläum schon und das, obwohl ich erst 33 bin. Also ich weiß, wie privilegiert ich da bin und wie besonders das ist, dass ich das seit 10 Jahren schon machen darf und dass ich schon so viel Erfahrung sammeln durfte auch.
Ja.
Und dann habe ich das ein Jahr gemacht und dann hat sich Sport1 gemeldet und ich war eigentlich der felsenfesten Überzeugung, ich arbeite jetzt jahrelang hier als Redakteurin und Reporterin für Sky. Dann hat sich Sport1 gemeldet, der damalige Sportchef Olaf Schröder, und hat gesagt, ich biete dir die nächste Ausfahrt und ich versuche deine Karriere noch ein bisschen größer voranzutreiben und ich gebe dir die Moderation von Hattrick, die Hauptmoderation, also das Zweitliga-Format von Sport1 mit den Freitagsspielen in der Zusammenfassung, Studiomoderation und auch das Montagsspiel in der Moderation und das Ganze dann natürlich auch im Free-TV, das darf man nicht unterscheiden. Ne? Also ich war froh, dass ich da im Pay-TV anfangen durfte bei Sky, weil der Druck noch nicht so groß ist, aber so ein Montagsspiel bei Sport1, das können schon auch mal 1 Million Menschen gucken und das ist dann schon eine ganz andere Bühne auf einmal.
Ich habe zwei Zwischenfragen. Das eine, war es denn dann wirklich so? Hat sich das bewahrheitet, das, was dein Vater dir mitgegeben hat? Mit dem Namen wirst du es immer schwer haben? Oder war das nur so ein bisschen, dass du dich dann vielleicht dadurch noch ein bisschen mehr angestrengt hast? Also letztendlich, ich meine, man kann es ja auch umdrehen, ne? Vielleicht wird es dann ja auch einfacher. Also, oder auch neutral, ich weiß es nicht.
Es gibt wie immer im Leben zwei Seiten der Medaille. Und die Seite, dass ich redaktionsintern von manchen Kollegen vielleicht strenger beguckt und beäugt worden bin, das würde ich schon so bestätigen. Ich glaube, ich habe dann immer gezeigt, dass ich ein echter Teamplayer bin und mich auch immer bereit war, hinten anzustellen, wenn es fürs Team wichtig ist und mir auch nie für irgendwas zu schade war, bis heute nicht. Ich glaube aber schon auch, dass ich gewisse Vorteile hatte, weil ich schon gerade was dann alles mit Stadion, Interviewführung, Interviewgäste, natürlich viele Fußballer, Trainer, die mein Vater jahrelang schon kannte und mit denen er jahrelang schon Interviews gemacht hat, zusammengearbeitet, mit sehr offenen Armen empfangen haben. Und das hat mir natürlich als junges Mädchen schon sehr geholfen.
Und was würdest du sagen, ist also, ich meine, die Dinge, die an einen herangetragen werden oder dass man von außen gefragt wird und dass einem neue Chancen gegeben werden, das ist ja das eine, aber es gibt ja auch vielleicht Situationen, wo sich nicht sofort was Neues ergibt. Was würdest du sagen, weil ich bin selbst in dieser Sportmedienwelt so seit, sag ich mal, 2,5 Jahren, weil ich vorher was ganz anderes gemacht habe, konnte da jetzt ein bisschen als Kommentator Fuß fassen, was echt ganz cool ist. Aber was würdest du aus deiner Sicht sagen, ist da sonst noch unglaublich wichtig? Was sollte man tun? Ich meine, ne, es geht ja immer so ein bisschen auch um, dass man auch gefunden wird, um Außendarstellung und so weiter. Das ist natürlich bei dir ein ganz anderes Level auch, aber um Netzwerk und all sowas. Aber was würdest du sagen, ist da wichtig? Weil ich komme gleich noch zu einer Instagram-Nachricht, hat mir jemand geschrieben, ein junges Mädchen, die gerade Abitur macht, die ich nicht kenne. Ich werde den Namen auch nicht sagen, aber ich kann die Nachricht vorlesen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung.
Also wie immer im Leben ist es einfach wichtig, authentisch und ehrlich zu sein und Dinge zu tun, für die man sich begeistern kann, damit sie einem Energie geben und nicht nur Energie ziehen. Weil jeder Job, egal wie glücklich er dich macht oder wie sehr deine Leidenschaft ist, wird dir Energie ziehen. Wenn du dann was gefunden hast, was dich einfach erfreut und wo du auch nach 10, 15, 20 Jahren Lächeln ins Gesicht bekommst, wenn du daran denkst, dann hat man, glaube ich, schon viel Glück gehabt. Darum geht es mal zum einen. Und dann hat mein Vater mir mal den guten Tipp gegeben, einfach mit Spielfreude an die Sache ranzugehen. Er hat immer gesagt, sei so, wie du bist, gerade wenn eine Fernsehkamera draufhält, weil die Zuschauer werden das erkennen und werden das sehen. Und dann musst du nicht immer journalistisch die allerbeste Frage gestellt haben oder die allerbeste Vorbereitung gehabt haben und noch fünfmal erklären, wie die Neun verschiebt im 16er. Wenn du was mit Spielfreude machst und den Zuschauern zu Hause in ihrem kleinen Wohnzimmer ein warmes Bett bereitest und dich darauf einlässt, gemeinsam mit den Zuschauern zu Hause heute Nachmittag oder heute Abend einen coolen Fußballabend zu verbringen, dann hast du schon viel gewonnen und geschafft. Und so bin ich mache ja inzwischen auch sehr viel Unterhaltungsfernsehen, so bin ich eigentlich bis heute jede meiner Sendungen angegangen.
Ja, also am Ende geht es natürlich darum, dass die Leute einem das abnehmen, Leidenschaft und so. Und klar, so wie du das auch beschrieben hast, wie es sonst, also warum sollte es sich da unterscheiden? Das ist dann im normalen Leben ja auch so. Ich lese dir kurz mal die Nachricht vor. Vielleicht weckt das noch irgendwas in dir. Hi Dennis, mache gerade Abi und überlege auch etwas in Richtung Sport zu machen. Finde es sehr interessant, was du so machst und wollte mal nach deinem beruflichen Werdegang fragen und so weiter. Wäre sehr nett, wenn du mir etwas dazu erzählen würdest. Kannst auch gerne ein Audio machen. Spiele tatsächlich auch Tennis und Tischtennis. Deswegen ist deine Kombi natürlich auch sehr interessant und passend. Wenn du dich jetzt zurückversetzt, ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, wir sind 33, das heißt, wir machen jetzt kein Abi. Und die Zeiten haben sich in der Medienwelt natürlich auch extrem verändert. Aber würdest du aus deiner Sicht sagen, dass es immer noch ein Volo ist, was richtig gut ist zu Beginn? Oder was würdest du empfehlen, wenn du sagst, jemand möchte oder wenn dich jemand fragt, ich möchte eigentlich auch gerne mal sowas machen wie du. Was würdest du mir empfehlen?
Also ich würde erstmal empfehlen, sich schon Zeit zu nehmen und das alles gut zu überlegen, was dieser Werdegang auch bedeutet, weil das ist immer, und das hat mein Vater mir auch von vornherein gesagt, dann gesagt, willst du jetzt genau den gleichen Mist machen wie ich, immer am Wochenende arbeiten und weg, wenn die anderen Väter die Kids selber zum Fußballplatz fahren. Weil dieser Job verlangt einem auch viel ab. Ich weiß immer, so, das war jetzt gerade der Hund, der sich hier geschüttelt hat.
Welche Rasse?
Ein Mischling. Hm. Promenadenmischung. Hier, aus dem Tierschutz, aus Rumänien kommt Milo.
Ah, sehr gut.
Ich weiß immer, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt im Oktober Champions League Gruppenspieltag Barcelona gegen Bayern im Camp Nou moderiert, dann kommst du in dieses Stadion und denkst auch, egal, was du schon alles gemacht und moderiert hast, wow, ich bin so unheimlich dankbar und das sind die Momente, für die ich das alles tue. Es ist aber ein Job, der einem viel abverlangt, viel Reiserei, viel alleine unterwegs sein, viel Center of Attention, also immer alle Aufmerksamkeit, was heutzutage noch viel extremer ist, weil du ja sofort angreifbar bist durch verschiedenste Social-Media-Plattformen. Die Leute können dich sofort erreichen und sich eine Meinung und ein Urteil bilden. Das heißt, das sollte man sich schon sehr gut überlegen. Und dann finde ich aber nach wie vor immer noch, dass es sehr, sehr wichtig ist, den Job von der Pike aufzulernen. Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin unheimlich dankbar, dass ich ein Volontariat gemacht habe, dass ich aber auch im Vorfeld mein Studium gemacht habe mit PR und Öffentlichkeitsarbeit oder Medienrecht, Medienwirtschaft, dass ich einfach so ein bisschen wusste, worauf kommt es an, was ist wichtig. Es ist auch wichtig, ein gewisses Alter zu erreichen. Ich durfte alles schon sehr früh machen, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte direkt nach dem Abi das Volo gemacht und wäre dann schon vor die Kamera, also es war eh schon sehr, sehr früh für mich. Man braucht dann auch manchmal eine gewisse Zeit im Leben. Und ich würde auch noch empfehlen, ein Volontariat vielleicht nicht gleich in der allergrößten Sportredaktion bei RTL oder öffentlich-rechtlich zu machen, sondern dann eher zu einem vermeintlich kleineren Sender wie Sport1, wie Sky, DAZN, PayTV, Amazon, in einer Produktionsfirma, Sportproduktionsfirma, Magenta macht auch einen super Job zu machen, weil man da einfach als junger Nachwuchsredakteur von Anfang an mehr machen kann.
Also, wenn diejenige das hört, vielleicht kann ich sie auch mal wissen lassen, wenn die Folge raus ist, ist ja vielleicht ganz interessant, das mal wirklich dann so aus deiner Sicht zu hören. Gibt es in deiner bisherigen Karriere richtig gute kleine Kuriositäten, Fails oder irgendwas, wo du denkst, ja, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr vergessen?
Ja, also ich habe ja vor 2 Jahren die Champions League Auslosung in Istanbul moderieren dürfen. Mhm. Und das war schon so ein Once-in-a-Lifetime-Moment auch. Mhm. Das war auf Englisch, da sitzt wirklich jeder große Player aus dem internationalen Fußballgeschäft. Gehst da raus, du weißt, per Stream, per Plattform, per Fernsehstation weltweit gucken da jetzt mindestens mal 50 Millionen Menschen zu, wenn du gleich sagst, good afternoon, ladies and gentlemen. Und da war ich schon, ich habe sonst eigentlich relativ wenig bis gar nicht mit Lampenfieber zu kämpfen. Da war ich dann doch schon mal wieder ein klein wenig aufgeregt, was aber schön war. Und habe mich so im Vorfeld ein bisschen beruhigt damit, dass der Teleprompter da ist. Und dann ist der Teleprompter ausgefallen.
Ach du Schande.
Nach meinem ersten Satz. Oh, oh. Mhm. Und ich arbeite sonst fast nie mit Teleprompter, was mir da in der Situation sehr geholfen hat, dass ich eigentlich dann nicht nervös geworden bin. Dann ging der mal so 15 Minuten nicht, dann ging er wieder an. Aber alle waren super happy und begeistert danach. Das war sehr schön. Und was für mich natürlich auch sehr prägend war, das sind dann so die großen Träume, wenn man diesen Job anfängt als Sportreporterin. Ich durfte schon mit 28, glaube ich, mein erstes Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft moderieren, das ist dann einfach sehr, sehr besonders.
Ich finde es übrigens spannend, dass du sagst, dass du, das habe ich auch in irgendeinem anderen Format mal gehört, ein bisschen habe ich heute doch noch mal reinhören können. Also ich musste heute 7 Stunden kommentieren, aber dann dachte ich, ey, so ganz ohne Vorbereitung kann ich auch nicht da reingehen jetzt in diese Folge. Also habe ich noch mal ein bisschen was reingehört. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil mein Handy hier geklingelt hat.
Wahrscheinlich spannend, dass ich nicht aufgeregt bin.
Dass du nicht aufgeregt bist. Und da wäre meine Anschlussfrage eigentlich direkt, bist du ein emotionaler Mensch? Weil ich glaube immer, dass das in irgendeiner Form auch ein bisschen was miteinander zu tun hat. Wenn das eine besonders ausgeprägt ist, ist
und
das andere...
Und wie ist die Theorie?
Also ich gehe davon...
Ich beantworte es dir gleich ehrlich. Aber ja, wie ist deine Theorie?
Meine Theorie ist so... Wenn man nicht ganz so emotional ist, dann ist man vielleicht auch weniger aufgeregt.
Diese Theorie würde ich komplett widerlegen wollen.
Ja, okay, das ist doch spannend. Dann erzähl mal.
Also ich glaube, dass ich ein super emotionaler Mensch bin. Also wer mich schon mal bei Ninja Warrior verfolgt hat oder auch beim Hensler, auch bei verschiedensten Sportveranstaltungen, also ich gehe auch privat ganz viel ins Stadion. Auch zu Eishockey, zu Basketball. Ich kann mich, Olympia ist mein Nonplusultra. Wenn das läuft, dann ich kann mich da so begeistern für und liebe es einfach mitzufiebern. Deswegen, ich sage ja auch immer, ich muss den Rasen riechen. Mir ist das dann auch egal, ob das Böllenfalltor Darmstadt gegen HSV ist oder Champions League Barcelona gegen Bayern. Ich kann mich dafür begeistern und euphorisieren. Und demnach würde ich schon von mir behaupten, dass ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin. Mhm. Mit dem Lampenfieber ist es so, dass ich einfach ein gesundes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein habe und dass ich was mache, wo ich das Gefühl habe, Experte drin zu sein. Mhm. Das macht mir keine Angst. Mhm. Das heißt, auf Themengebieten, wo ich mich nicht so auskenne, im Sport zum Beispiel, hätte ich vielleicht mehr Lampenfieber. Aber im Fußball, ich bin damit als Kind aufgewachsen. Ich konnte noch nicht mal gefühlt meinen eigenen Namen sprechen. Da war ich schon im Weserstadion, unten noch an der alten Tatanbahn, Papa uns mitgenommen. Ich bin einfach ein Kind des Sports, des Fußballs. Und demnach gibt mir das eine unheimliche Sicherheit. Ich habe keine Angst vor großen Persönlichkeiten. Ich habe einen gesunden Respekt, aber keine Angst. Ich habe Lust auf Menschengeschichten. Ich habe auch Lust, mal vielleicht Fehler zu machen. Aber Hauptsache, man wagt sich und traut sich. Die Welt gehört dem Mutigen. Und deswegen habe ich keine Angst vor Fehlern. Und das ist sicherlich auch gut, wenn man vor eine Fernsehkamera tritt, um sich was zu trauen. Und wenn es dann mal nicht so war, wie man wollte, dann muss man es halt wieder besser machen. Und demnach habe ich auch nicht so mit Lampenfieber zu tun. Ich habe einfach immer nur wahnsinnige Lust dann darauf, das zu tun. Und das ist dann vielleicht ein positiver Spaß, eine positive Aufregung. Aber ich habe nie Lampenfieber, weil ich keine Angst habe.
Ja, okay, spannend. Also ich hatte immer so gedacht, weil ich selbst nicht so der emotionalste Typ bin und dann aber auch glücklicherweise, und ich dachte immer, das hat schon was miteinander zu tun, auch vor Situationen, die auf den ersten Blick erstmal groß erscheinen, also zum Beispiel irgendwie Olympische Spiele kommentieren zu dürfen, da bin ich auch nicht wahnsinnig, also natürlich bin ich angespannt, klar, ich will jetzt nicht sagen, dass mich das völlig kalt lässt, aber ich dachte immer, dass das vielleicht Leuten, die sehr viel mit mehr Emotionen auf etwas reagieren, dass sie dann auch nervöser sind. Aber es ist schön, auch aus deiner Sicht mal zu hören, dass es nicht immer unbedingt so sein muss. Ich sehe hier übrigens gerade in einem Zoom-Meeting, dass eine Zeit runterläuft, und ich dachte immer, dass das für drei Personen nur gilt. Ich dachte immer, wenn man zu zweit ist, kann man ewig lange sprechen. So wie das hier angezeigt wird, haben wir noch 7 Minuten. Du kennst doch sicherlich Hotel Matze, Matze Hielscher, oder?
Nein.
Kennst du nicht?
Nein.
Also, Hotel Matze ist einer der bekanntesten, wahrscheinlich der bekannteste Interview-Podcast in Deutschland, der mit ganz, ganz vielen, also Matze Hielscher heißt er, mit ganz vielen bekannten Persönlichkeiten intensive Einzelgespräche führt. Und der ist sehr, sehr gut darin, Fragen zu stellen. Und der hat so ein Fragenset, das sind so Fragen, die stehen auf so kleinen Kärtchen rausgebracht. Wenn man abends mit Freunden zusammensitzt, kann man sich die gegenseitig mal stellen oder irgendwie, ne? Und das hat er so ein bisschen aufgeteilt in Fragen mit der Kategorie gestern, heute und morgen. Und ich habe hier so ein paar vor mir. Und ich würde, vielleicht kannst du sagen, vielleicht nehmen wir einfach eine. Ich habe hier mehrere zur Auswahl. Eine zu gestern, heute und morgen als grobes Oberthema. Okay. Womit möchtest du starten? Wir können ja aus jedem Bereich eine nehmen.
Gestern, heute und Zukunft, ne?
Ja, dann gestern, heute und morgen.
Ja, dann in der Reihenfolge. Mit gestern, heute und morgen.
Okay. Moment, hier, ich habe mehrere zur Auswahl. Welche nehme ich? Woran erkenne ich heute noch das Kind in dir?
Aufgrund meiner Begeisterungsfähigkeit. Das ist was ich von meinem Vater habe, den ich wirklich tagtäglich dafür bewundere. Ich war gerade 3 Wochen mit ihm gemeinsam auf Reisen in Indien, auf den Malediven, in Thailand, in Kuala Lumpur. Und er kann sich jeden Tag für Dinge begeistern, hängt nicht wie wir und meine Generation nur am Handy und filmt alles, sondern lebt wirklich im Moment. Wir haben jeden Tag zusammen WM geguckt, er rechnet Tabellen, wer wie weiterkommt, informiert sich noch über Spieler von Mannschaften, die sowieso nach der Vorrunde ausscheiden, weil er die klasse findet, und hat so eine Lust an Information, an neuem Input, an Inhalten und will sich jeden Tag und das mit 74 noch weiterbilden. Und ich hoffe sehr, ich habe das auch in mir, aber ich hoffe sehr, dass ich das genauso wie er bis ins hohe Alter mir beibehalten kann.
Sehr schöne Antwort. Jetzt gehen wir in die Kategorie heute. Wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist?
Ruhig, leise, bescheiden, vornehm.
Klingt erstmal nicht schlecht, so alles, finde ich.
Das trifft es vielleicht ganz gut.
Okay. Und noch einer aus
dem... Und auf jeden Fall ein guter Koch, weil das ist ja auch das Witzige an mir, dass ich überhaupt nicht kochen kann.
Ah ja, okay.
Und eine Kochshow moderiere.
Ja, ich, ist auch nicht so mein Ding. Warte, pass auf, letzte Frage aus diesem Segment. Das finde ich spannend. Was würdest du von einer Wahrsagerin über deine Zukunft wissen wollen?
Ganz ehrliche Antwort.
Ja, natürlich.
Nichts.
Gar nichts?
Gar nichts. Weil Null. Ich habe so viel Lust und Freude auch am Leben, dass ich einfach nur aufgeregt bin, was an der nächsten Station, an der nächsten Abbiegung auf mich wartet. Und ich würde es, glaube ich, gar nicht wissen wollen.
Das ist doch auch völlig okay. Ich meine, ich kann es dir eh nicht sagen. Niemand kann es dir wahrscheinlich sagen.
Ja, also ich bin einfach wahnsinnig aufgeregt. Ich glaube auch, das war so mein Gespür an Silvester, dass viele Leute jetzt auch wieder Hoffnung in das Jahr 2023 packen, weil viele doofe Jahre auch hinter uns allen liegen, gerade bei jungen Familien, die Corona-Pandemie irgendwie mit einer vierköpfigen Familie und zweimal Homeoffice und Kinder in Homeschooling und so hinter sich haben. Und ich glaube, dass alle wieder viel Hoffnung haben fürs neue Jahr, für dieses Jahr. Ich bin auch wahnsinnig aufgeregt. Ich freue mich auf alles, was sportlich auch vor uns liegt. Dann 2024 mit der Heim-EM, mit Olympischen Spielen in Paris. Ich glaube, das wird ein Mega-Sportjahr 2024. Und in dem Jahr, in dem Sinne bin ich einfach nur aufgeregt und freue mich und will gar nichts wissen, sondern will es einfach nur erleben und bin gespannt, was auf uns wartet.
Das war doch nicht schlecht von der Antwort her. Möchtest du noch eine aus irgendeinem Bereich, gestern, heute oder morgen? Welchen Bereich möchtest du vielleicht nochmal?
Heute.
Heute nochmal. Was kritisierst du an anderen, was dir selbst nicht gelingt?
Wenn jemand ungeduldig ist, mein Vater ist sehr ungeduldig, da kriegen wir uns ständig in die Haare deswegen, wo ich immer sage, bleib doch mal ruhig und wird schon alles. Und dann ertappe ich mich aber auch sehr oft bei der Arbeit, dass ich auch sehr ungeduldig bin, leider, oder auch im Privatleben, wenn was nicht sofort so funktioniert, wie ich das meine, dass das richtig ist. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dazu lernen. Das würde ich schon als Schwachstelle meiner Persönlichkeit ausmachen. Also das kann ich leider nicht so gut. Das liegt aber daran, dass ich auch schon auch perfektionistisch bin zu teilen. Ich finde dann, wenn ich was angehe, wie das mit diesem Podcast-Projekt, was ich eingangs des Podcasts gesagt habe, wenn ich es mache, wenn ich einen Job anfange, ein Projekt, dann will ich schon auch richtig machen. Und demnach ist die Ungeduld auch so ein bisschen mit Perfektionismus verbunden, würde ich sagen.
Vielen Dank für deine sehr ehrliche Beantwortung dieser Fragen. Hotel Matze, musst du dir mal anhören. Ja. Also das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Da sind spannende Gäste mit dabei, die relativ gute Sachen auch teilweise sagen. Da sehe ich tatsächlich jetzt den Mischling. Ja, der hat sich das gemütlich gemacht auf der Couch. Sehr schön. Ja,
ja, sag ich ja. Hund sitzt auf der Couch, Mutti auf dem Fußboden. Ne? Da weiß man auch, wie das mit der Hundeerziehung gelaufen ist.
Aber schön entspannt da am Schlafen, das ist eigentlich auch nicht schlecht.
Ja.
Du, ich würde dich ganz gerne noch kurz fragen, was glaubst du, wo es mal hingeht mit dem ganzen, mit dem linearen Fernsehen? Ich meine, du bist ja selbst eigentlich in einer Welt, die gar nicht mehr so richtig linear ist, mit The Zone und so und teilweise aber schon mit RTL und was da gewesen ist und so. Aber das finde ich auch eine spannende Frage, wenn wir jetzt mal irgendwie 10 Jahre weiterdenken oder 20 oder so. Was wird denn mal sein?
Ja, ich glaube einfach, dass es immer alles weitergeben wird, genau wie es Audio weitergibt, wie es Print weitergeben wird, aber halt dann immer in einer anderen Form. Ich glaube, für uns ist es eine gute Zeit, weil es mehr Plattformen gibt. Amazon, RTL Plus, Join, Netflix, das ist ja im Prinzip so, als hätten sich weitere große Fernsehsender gegründet. Demnach gibt es auch weiter Inhalt zu bestücken und noch mehr Content, der gebraucht wird. Und man hat die große Chance, auch selber zur Marke zu werden. Und demnach kann ich allen nur den Tipp geben, pflegt eure Kanäle, nehmt eure Leute mit, entwickelt Formate, habt Spaß dran, aber jetzt keine Angst davor haben, dass das lineare Fernsehen ausstirbt und dass es dann keine Arbeitsplätze mehr für uns Reporter oder Journalisten gibt. Ich glaube, auf guten, qualitativ hochwertigen Journalismus werden die Leute am Ende immer setzen. Demnach bin ich auch da nur gespannt, was passiert, habe aber auch keine Angst. Im Gegenteil. Ich glaube, es wird eine ganz tolle neue Zeit.
Sehr gut, also sehr optimistisch. Ich glaube übrigens, dieses Ding mit abknickende Vorfahrt, es ist eigentlich egal, wo du letztendlich lang gefahren wärst oder bist. Wahrscheinlich wärst du trotzdem immer wieder so, so hört sich das bei dir auf jeden Fall an, finde ich, weil es irgendwie ja schon relativ früh klar war, wo es hingeht. Vielleicht ist das bei dir gar nicht so, dass man sagen könnte, oh, wenn das passiert wäre, dann wäre ich aber da irgendwo hingefahren.
Wahrscheinlich nicht. Ich habe aber auch nie was mit Druck oder Nachdruck gemacht, sondern es ist dann einfach so passiert und auf mich zugekommen. Und dann, wenn sich eine Tür öffnet, muss man natürlich auch performen. Also ich sage immer, dass ich schon glaube, Glück gehabt zu haben, immer so zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Aber dann muss man auch liefern. Und wenn man diese gesunde, selbstbewusste Einstellung hat und bereit ist, dafür auch zu arbeiten, ich habe über 7-Tage-Woche und das monatelang gesprochen, und man hat eine gute Einstellung zum Job, aber vergisst vielleicht auch nicht ganz das Privatleben, dann kriegt man es ganz gut hin. Und die Leidenschaft, die ist, glaube ich, die sich so wie ein roter Faden, wie die Vorfahrtsstraße durch mein Leben zieht. Ich mache das wirklich mit Leidenschaft und mir geht nach wie vor das Herz auf, wenn ich in einem Fußballstadion stehe, auch bei minus 10 Grad.
Ja, herrlich. Ich habe es auch schon irgendwo gehört und es riecht nach Bockwurst und alles ist gut, ne? Und Rasen, nasser Rasen und so, ja.
Ja, ja. Ich liebe es einfach, was soll ich sagen?
Ja, ja. Laura, meine Abschlussfrage ist immer ganz kurz im Podkiosk. Wie gesagt, du bist ja im Podkiosk. Das heißt, ne, stell dir mal vor, du gehst in einen echten Kiosk rein. Ich merke gerade, ich habe die Frage relativ lange nicht mehr gestellt, weil meine letzte Folge schon ein bisschen länger her ist. Und du darfst einmal zu den Süßigkeiten greifen und einmal zu den Getränken. Und ich habe alles da bei mir in meinem imaginären Kiosk. Wo greifst du hin?
Also die Kioskkultur ist ja hier in Köln auch sehr verbreitet. Da nennt man das nicht Kiosk, sondern Bütchen.
Ja.
Und demnach würde ich mir immer am Bütchen in Köln auf jeden Fall so ein schönes Kölsch holen. So ein Flaschenkölsch.
Ja.
Ich habe jetzt eine neue Kölsch-Sorte entdeckt. Schreckenskammer schmeckt mir herausragend gut, muss ich sagen. Fast unverschämt gut. Das heißt, ich würde zu einem Fläschchen Schreckenskammer greifen. Und dann, weil es zum Kölsch einfach besser passt, eine Tüte Chips wahrscheinlich. Wobei ich sonst eigentlich eher die süße Maus bin. Also eher süß als salzig.
Okay, aber Tüte Chips kann ja alles Mögliche sein. Ne? Da gibt es ja unfassbar viele Variationen.
Ja, habe ich jetzt neu wiederentdeckt. Jumpies.
Ah, okay. Habe ich sicherlich da, gebe ich dir natürlich sehr, sehr gerne mit. Laura, ich würde sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du zu Gast gewesen bist und ich habe ja gehört, du hast heute noch ein bisschen was im Kalender stehen, deswegen will ich deine Zeit jetzt nicht zu lange hier beanspruchen und würde sagen, vielleicht sieht man sich irgendwo, irgendwann mal bei DAZN oder was auch immer möglich ist es. Mach's erstmal gut, vielen Dank für heute.
Vielen Dank dir, Dankeschön.
Geredet wird immer.